Das Summer Special der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin ging am Sonntag mit der Verleihung der Publikumspreise zu Ende. Für uns berichtet seit vielen Jahren Hagen Gottschalk von der Berlinale und wir haben ihn in diesem Jahr schon mal gehört, nämlich im März, da von der Berlinale erster Teil sozusagen. Und jetzt hören wir ihn nochmal, nämlich zum zweiten Teil der Berlinale. Und es war kein gewöhnliches Jahr in vielerlei Hinsicht und auch nicht natürlich für die Berlinale. Hagen, wie sah die Berlinale in diesem Jahr aus?
Ja, eigentlich findet die Berlinale ja immer im Februar, 10 Tage lang in verschiedenen Kinos in Berlin statt. Dieses Jahr gab es die Berlinale dann gleich zweimal, einmal im März und jetzt im Juni. Bei dem ersten Teil der Berlinale im März gab es keine Vorstellungen in den Kinos. Stattdessen wurde eine Auswahl der Filme für das Fachpublikum online gestreamt. Nur die Jurys waren im März vor Ort in Berlin und schauten sich die Filme damals im leeren Kino an. Die Online-Veranstaltung im März war auch nur für Fachpublikum zugänglich, was ungewöhnlich ist, da die Berlinale ein Publikumsfestival ist. Das heißt, das Berliner Publikum schaut sich die Filme eigentlich gemeinsam mit den Fachbesuchern an. Daher fand jetzt vom 9. bis 20. Juni das Berlinale Summer Special statt, bei dem die Filme Open Air in Berlin nochmal öffentlich für das Publikum gezeigt wurden. Das war eine ganz großartige Veranstaltung, die letzte Woche in verschiedenen Parks und auf Plätzen in ganz Berlin wurden Filme aus dem diesjährigen Berlinale-Programm gezeigt. Und da es im Juni erst um 22 Uhr dunkel wird, konnte man den Open-Air-Kinos halt nur eine Vorstellung pro Tag machen. Bei immerhin 16 Veranstaltungsorten und 12 Tagen Berlinale waren das dann ungefähr 190 Vorstellungen. Etwas mehr, da auf der Museumsinsel eine LED-Leinwand stand. Das heißt, dort gab es 2 Vorstellungen am Tag. Es konnte dort auch ein Film gezeigt werden, wenn es noch hell war. Aber zum Vergleich, bei einer normalen Berlinale werden über 300 Filme in mehr als 1000 Vorstellungen gezeigt. Das war jetzt natürlich nicht möglich. Gut, es war auch das Fachpublikum jetzt nicht in Berlin. Das heißt, das sind so 20.000 bis 30.000 akkreditierte Besucher aus der ganzen Welt. Die waren jetzt nicht da, sondern das war jetzt wirklich für das Berliner Publikum. Aber nur mal zum Vergleich, letztes Jahr wurden auf der Berlinale 330.000 Eintrittskarten verkauft. Entsprechend war es natürlich einen riesigen Run auf die Tickets und alle Vorstellungen waren restlos ausverkauft, zumal ja in den Parks und auch auf den Plätzen noch die Abstandsregeln eingehalten werden mussten. Es war aber auf jeden Fall ein ganz großer Genuss, mal wieder gemeinsam mit Menschen auf einer großen Leinwand richtiges Kino genießen zu können. Und im Gegensatz zu der Online-Veranstaltung im März waren jetzt auch einige der Filmemacher vor Ort in Berlin, haben ihre Auszeichnungen entgegengenommen oder ihre Filme dem Publikum vorstellen können. Auch wenn es leider keine Publikumsgespräche nach den Filmen mit den Filmemachern gab, wie es eigentlich bei der Berlinale sonst üblich ist. Die Veranstalter der Berlinale haben dieses Jahr wirklich Außergewöhnliches geleistet. Erst im März eine Online-Version organisiert, was ja auch für die Berlinale ein völlig neues Format war. Und jetzt, 3 Monate später, eine Open-Air-Veranstaltung an 16 Spielorten über die ganze Stadt verteilt auf die Beine gestellt. Das ist schon eine beachtliche organisatorische Leistung. Und es hat insgesamt toll geklappt und wurde mit einer wunderbaren Atmosphäre bei den Vorstellungen, aber auch in der ganzen Stadt belohnt. Und damit kehrt die Berlinale ein bisschen zu ihren Ursprüngen zurück. Denn ganz am Anfang, also von 1951 bis 1977, fand die Berlinale eigentlich immer im Juni statt. Und damals nicht nur im Kino, sondern die Festakte fanden seinerzeit vor bis zu 25.000 Zuschauern bereits Open Air in der Waldbühne statt mit großem Feuerwerk am Abschlussabend. Das gab es dieses Jahr nicht. Aber von mir aus dürfte die Berlinale gerne auch in Zukunft im Frühjahr oder im Sommer stattfinden. Ich weiß, das wird nicht passieren, da sie sich sonst mit Cannes und Venedig in die Quere kommt. Aber ich sehne mich nicht ins nasse, graue, matschige und kalte Berlin im Februar zurück.
Ja, warten wir mal ab, was die Delta-Variante bringt. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr doch wieder im Sommer. Aber zurück zum diesjährigen Festival. Wie sah es denn mit dem Programm aus? War das ein typisches Berlinale-Programm?
Nee, das war ein deutlich kleineres Programm als sonst bei einer Berlinale. Also insgesamt wurden letzte Woche 86 Langfilme, Spielfilme und Dokumentarfilme gezeigt und ungefähr 40 Kurzfilme. Also insgesamt 126 Filme im Gegensatz zu den 342 Filmen, die letztes Jahr auf der Berlinale liefen. Also knapp ein Drittel des normalen Berlinale-Programms. Nichtsdestotrotz war es natürlich wieder ein internationales und vielfältiges Programm, bei dem einige Produktionen auch schon unter Corona-Bedingungen realisiert wurden. Das merkte man dem einen oder anderen Film auch an. In einigen Filmen tauchte das auch als Thema schon auf. Es war aber, wie gesagt, ein sehr vielfältiges Programm, das hier in Berlin präsentiert wurde. Und auch bei den queeren Filmen gab es bereits zwei zumindest, die das Thema Pandemie formal aufgegriffen haben. Einmal in dem Kurzfilm International Dawn Chorus Day von John Grayson. Da treffen sich Vögel aus aller Welt zur jährlichen Konferenz in einem Zoom-Meeting. Von dem Film hören wir nachher auch noch was. Und der amerikanische Film Language Lessons, das ist ein Kammerspiel mit zwei Personen, die die ganze Zeit sich quasi in einer Videokonferenz miteinander unterhalten. Also die Pandemie war nicht nur vor Ort, sondern auch teilweise auf der Leinwand Thema gewesen.
Ja, damit sind wir eigentlich ja schon bei unserem Thema, was uns am meisten interessiert, nämlich über die queeren Filme, was zu erfahren, die im Berlinale-Programm laufen. Und natürlich auch zum Teddy wollen wir was hören, den Preis für den besten queeren Film oder für die besten queeren Filme auf der Berlinale. Ja, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, also dieses Jahr liefen 8 Spielfilme, 5 Dokumentationen, 5 Kurzfilme und 2 Serien mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen im offiziellen Programm der Berlinale und kommen damit für den Teddy in Frage, den Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Insgesamt also 20 Filme und damit natürlich auch etwas weniger Filme als in den vergangenen Jahren, aber im Verhältnis zum Gesamtprogramm ist der Anteil der queeren Filme auf der Berlinale in etwa gleich geblieben. Die goldenen und silbernen Bären wurden ja schon im März bekannt gegeben. Die Preisverleihung fand aber auch erst jetzt im Juni beim Berlinale Summer Special vor der Leinwand auf der Museumsinsel statt. Die Teddy-Jury hat die Filme erst letzte Woche gesichtet und die Teddy-Preisverleihung fand am Freitag leider nur online auf Vimeo statt. Thematisch war die Auswahl der queeren Filme wieder angenehm vielfältig. Filme von Frauen mit Themen für Frauen sind seit Jahren selbstverständlicher Teil des Teddy-Programms. Und angenehmerweise sind es nicht nur Frauen, die Filme über Frauen machen und umgekehrt, sondern Filmemacherinnen jeglichen Geschlechts nehmen sich den Themen an, die sie interessieren. Und so machen Frauen ebenso selbstverständlich Filme über schwule Männer, wie Männer ganz wunderbare Filme über und mit tollen Frauen drehen. Aber auch diese Dichotomie von männlich und weiblich ist seit Jahren auf der Berlinale eigentlich überholt. Alle Formen von trans- und intersexuellen Menschen sind immer wieder und waren auch dieses Jahr selbstverständlich Teil des Programms. Hätten wir diese Selbstverständlichkeit auch gesellschaftlich schon erreicht, wären wir kulturell und zivilisatorisch schon 2 Schritte weiter. Auch in diesem Jahr waren wieder queere Filme aus fast der ganzen Welt zu sehen. Filme aus Lateinamerika, aus Asien, aus den USA und Kanada und viele europäische Filme waren im Teddy-Programm vertreten. Mit Filmen aus dem Libanon, aus Georgien und Serbien waren dieses Jahr auch Länder vertreten, aus denen sonst eher selten Filme mit queeren Themen kommen. Und auch wenn in den vergangenen Jahren immer mehr Filmemacher aus allen Regionen der Welt dazukommen, ist die Situation gerade in Osteuropa, Russland, Afrika und der arabischen Welt für schwule, Lesben und transidentische Menschen immer noch sehr gefährlich und entsprechend selten schaffen es queere Filme aus diesen Teilen der Welt, gegen alle Widerstände trotzdem produziert und auf der Berlinale gezeigt zu werden. Und wenn wir uns anschauen, was gerade in Ungarn, aber auch in Polen passiert, dann sehen wir, dass die rechten, menschenverachtenden, homophoben und reaktionären Kräfte auch hier mitten in Europa stärker werden und auch einmal erreichte, einmal erkämpfte Rechte immer wieder von uns verteidigt werden müssen. Das ist nicht selbstverständlich, selbst in Ländern, die mal viel weiter waren. Und leider sehen wir aktuell auf politischer Ebene, dass das in der EU niemanden so wirklich interessiert. Denn eines ist klar, die EU ist keine Wertegemeinschaft, auch wenn sie das von sich selbst immer wieder behauptet. Die EU war und ist immer nach wie vor eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und solange Arbeitskräfte, Kapital und Waren im und exportiert werden können, sind die sogenannten Grundfreiheiten der EU ausreichend gewahrt, denn in denen kommen Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht vor. Umso wichtiger, dass in den queeren Filmen auf der Berlinale das Leben von schwulen, Lesben, trans- und intersexuellen Menschen sowie queeren Menschen auf der ganzen Welt thematisiert wird und dabei nicht nur auf Missstände aufmerksam gemacht wird, sondern auch immer wieder positive Visionen und Identifikationsfiguren dem Publikum gezeigt werden, damit diese Themen irgendwann mal so selbstverständlich sind, wie sie es eigentlich sein sollten.
Ja, vielen Dank schon mal für diese Übersicht. Das klingt ja sehr spannend und interessant eigentlich. Und das führt uns schon weiter direkt zum Teddy, dem queeren Filmpreis auf der Berlinale. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, damit wir so ein bisschen einschätzen können, was der Teddy eigentlich für eine Bedeutung hat.
Also neben den offiziellen Preisen, den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch circa 20 weitere Preise auf der Berlinale, vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis von Amnesty International. Und einer dieser Preise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Das ist der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres, sondern der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit dem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt aller schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Diesen wird man sicherlich eher auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals finden als auf der Berlinale. Der Teddy wird traditionell in drei Kategorien verliehen: einer für den besten Kurzfilm, einer für den besten Dokumentarfilm und einer für den besten Spielfilm. Und dann gibt es häufig noch einen Jurypreis. Und das war auch die Überraschung dieses Jahr. Die Jury hat tatsächlich zwei Dokumentarfilme ausgezeichnet und einen Kurzfilm, aber keinen Spielfilm.
Ja, da sind wir jetzt gespannt und kommen gleich mal zu den Teddys. Und wir starten mit dem Teddy für den besten Kurzfilm. Wer hat denn den gekriegt in diesem Jahr?
Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an International Dawn Chorus Day von John Grayson. Bei einer Videokonferenz anlässlich des International Dawn Chorus Day, also dem internationalen Tag des Vogelgesangs zum Sonnenaufgang, unterhalten sich Vögel aus der ganzen Welt über Stürme und Katzen, über Telefondrähte und Termine. Sie sprechen über den ägyptischen Filmemacher Shadi Habash, bekannt für seine satirischen Anti-Diktator-Musikvideos, der am Tag zuvor in Kairos berüchtigten Tora-Gefängnis gestorben ist. Sie wundern sich über die ägyptische queere Aktivistin Sarah Hegazi, die berühmt wurde, weil sie bei einem Konzert in Kairo eine Regenbogenflagge geschwenkt hat, die dafür ins Gefängnis musste und die nun als Flüchtling in Toronto lebt. Sie ahnen nicht, dass Sarah sich einen Monat später das Leben nehmen wird, weil sie den Schmerz ihres Gefängnistraumas nicht mehr ertragen kann. Die Jury vergibt den Teddy an John Grayson für seine einzigartige und poetische Herangehensweise an das Filmemachen während der Pandemie. Die Jury schreibt in ihrer Begründung: International Dawn Chorus Day erinnert uns daran, dass Film als Medium vielleicht der beste Weg ist, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu dokumentieren. Mit tollen visuellen Einfällen und einer grandiosen kreativen Idee gelingt es dem Film, höchst kämpferisch zu sein und das Publikum aufzurütteln. Er erhebt einzigartige Stimmen, um die gemeinsamen politischen Themen von queeren Menschen über das populärste Kommunikationsmittel während der Pandemie auszudrücken. Mit einer überraschenden und originellen Dramaturgie ist dieser Kurzfilm ein reines Meisterwerk. Er stellt eine kreative, lustige und wunderschön gestaltete Art und Weise dar, uns an diejenigen zu erinnern, die weiterhin den höchsten Preis für die Freiheit von queeren Menschen zahlen.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, es wurden Dokumentarfilme ausgezeichnet. Der Teddy Jury Award ging an einen solchen Film. Was war das für einer?
Der Teddy Jury Award geht an Instruction for Survival von Jana Ukrek-Kehldice. Es ist ein Dokumentarfilm und er erzählt von dem Leben eines jungen Paares, das aus dem unterdrückten und repressiven sozialen und politischen System Georgiens zu fliehen versucht. Alexander ist ein Transgender-Mann und lebt mit seiner Frau Mari in Georgien. Aufgrund seiner Transidentität muss Alexander ein Leben im Verborgenen führen. Er kann keinen legalen Job aufnehmen und seine Identität darf niemand erfahren, da Menschen wie er in seiner Heimat mit Verfolgung und Tod bedroht werden. Um ihrer perspektivlosen Lage zu entkommen, entschließt sich Mari, eine Leihschwangerschaft einzugehen. Mit dem Geld will das Paar nach Westeuropa fliehen, um endlich in Freiheit leben zu können. Doch der pragmatische Plan entpuppt sich als tückisch, denn Sascha und Mari entwickeln mehr und mehr eine emotionale Bindung zu dem Kind in Maris Bauch. Die Jury schreibt in ihrer Begründung für den Teddy Award über den Film: Er glänzt nicht nur durch seine Bedeutung für die queere Community in Georgien als einfache und starke Überlebensgeschichte, sondern auch durch seine eher konventionelle, aber auffallend direkte Struktur, eine sensible Ästhetik und einen konsequenten Ansatz. Es ist ein sehenswerter Erfolg, wie die Kamera dem Alltag des Paares über die Jahre hinweg sehr genau folgt, ohne aufdringlich zu sein. Der Film ist ein wesentlicher Akt der Militanz, der uns mit Macht daran erinnert, dass das Persönliche politisch ist. Die Jury hofft, dass sowohl die Reise von Alex und Marie als auch der Film selber mit mehr und mehr Erfolg aufwarten können.
Ja, und dann fehlt uns jetzt noch ein weiterer Film, der sonst ein Spielfilm ist, aber den gab es ja diesmal nicht, wie du gesagt hast, sondern man könnte sagen, der Teddy für den besten Langfilm. Genau. Der wurde auch noch verliehen, genau.
Genau, es gibt noch einen Teddy für, ja, nochmal den besten Dokumentarfilm, so in dem Fall der beste Langfilm. Und der geht an Miguel's War von Eliane Reib. Miguel's War ist die Geschichte eines schwulen Mannes, der während des libanesischen Bürgerkriegs bei seinem konservativen katholischen Vater und einer autoritären syrischen Mutter aufwuchs. 1983 schloss sich der zutiefst sensible Junge, der verzweifelt beweisen wollte, dass er existiert und sich wie ein richtiger Mann verhalten kann, als Mitglied einer bewaffneten Gruppe den Kämpfen des Bürgerkriegs an. Doch seine Erfahrung war ein Fehlschlag. Traumatisiert emigriert er nach Spanien. Im postfrankistischen Madrid versucht Miguel, sich durch Ausschweifungen zu befreien. Eine Reihe von zerstörerischen Beziehungen führt ihn zu einem gescheiterten Selbstmord. Erst 37 Jahre, nachdem er den Libanon verlassen hat, fühlt sich Miguel bereit, sich seinem Trauma und den Geistern seiner Vergangenheit zu stellen und hofft, sein emotionales Gleichgewicht wiederzufinden und vielleicht sogar Liebe. Mit ineinander greifenden filmischen Formen, die Dokumentarfilm, Animation, Theater und Archivaufnahmen miteinander verschmelzen und vor Ort im Libanon und in Spanien gedreht, bietet dieser Spielfilm eine Erfahrung der Selbstkonfrontation, des Bewusstseins und auch der Katharsis. Nicht nur für den Protagonisten in dem Film, sondern auch für das Publikum. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, die starke emotionale Wirkung des Films wird durch die Alchemie sowohl von der Schärfe der Filmemacherin als auch der Echtheit des Protagonisten hervorgerufen. Die Exzellenz des Schnitts, der aus mehreren Ebenen besteht, formal und erzählerisch, ist eine beeindruckende Kunst der Sprache des Kinos. Um die Erinnerungen eines schwulen Mannes zu erforschen, der mit Traumata konfrontiert wurde, die durch Krieg, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie verursacht wurden. Die außergewöhnliche Form des Films lässt die Erzählung als eine ehrliche Selbstkonfrontation mit einer starken Universalität in Bezug auf Queersein, Schuldgefühle, Familie, Liebe, Migration und Selbstexil aufscheinen. Das Ganze wird zu einer gemeinsamen Erfahrung, die man teilen kann. Wir werden an die Kraft in der Sehnsucht nach einer queeren Erlösung erinnert.
Ja, Mann, das klingt echt sehr interessant und ja, auch offensichtlich sehr relevante Filme, die da ausgezeichnet worden sind, auch wenn es diesmal zwei Dokumentarfilme waren und kein Spielfilm. Und ja, wir sind gespannt, ob wir den einen oder anderen Film davon zu sehen bekommen. Wir hatten hier übrigens auch gerade unser schwules Filmfestival, die Schwule Filmwoche in Freiburg, die in diesem Jahr auch im Sommer stattfand und auch Open Air war. Und ja, also ganz im Kleinen hatten wir auch so ein bisschen Berlinale Flair dadurch.
Sehr schön.
Ja. Ja, Hagen, ganz herzlichen Dank für deinen Bericht vom zweiten Teil der Berlinale. Wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Und wir hören uns ja dann gar nicht in allzu ferner Zukunft, denn diesmal ist es ja sozusagen nur noch ein gutes halbes Jahr, bis wir uns wieder hören. Im nächsten Frühjahr nämlich, wenn die Berlinale dann vielleicht wieder am alten Platz komplett stattfindet. Aber wie gesagt, das weiß man ja momentan nicht. Die Zeiten sind sehr dynamisch und wir sind gespannt und bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also ganz herzlichen Dank für deinen Bericht von der Berlinale und mach's gut und bis bald.
Götz, bis spätestens nächstes Jahr.